Ja, wir werden noch zu Beginn beten. Lieber himmlischer Vater, hab dir vielen Dank, dass du uns in deinem Wort immer wieder darauf hinweist, dass dein Wort uns Lebenshilfe sein möchte, Begleiter zu einem Leben, das gelingt. Und so möchten wir dich jetzt auch bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass es uns etwas zu sagen hat. Amen. Ja, dieses Kinderlied habe ich mir gewünscht vom Udo, weil es so als Einstieg für unsere Predigt sein könnte. Wenn die Ampel rot ist, und da kennen wir aus mancher Urlaubserzählung doch solche Storys da, wenn die Ampel rot ist, dann musst du in dem Land gerade durchfahren, das ist der beste Weg. Ne? Und in manchen Ländern mag es vielleicht so sein, bei uns wäre es dramatisch. Überlegen wir doch einmal, wie wäre es denn, wenn wir als Teilnehmer am Straßenverkehr die Verkehrsregeln frei aussuchen würden? Einfach die einhalten, die wir wollen oder die mir gerade plausibel erscheinen und die anderen missachte ich dann. Was bringt mir einen Vorteil, was nicht? So ein Verhalten von uns allen würde ins Chaos führen, wenn wir keine Verkehrsregeln hätten. Der Jakobusbrief, den wir heute uns anschauen, Kapitel 2, 1 bis 13, den habe ich in vier kleine Abschnitte unterteilt. Und sie wollen uns ein paar Gedanken mitgeben. Der erste Abschnitt ist das rote Ampellicht. Es sagt uns, dieser Weg ist nicht frei. Um solche rot leuchtenden Ampeln geht es also in unserem Predigttext. Hören wir doch mal in den Verse 1 bis 4 rein von Kapitel 2, was Jakobus uns hier sagt. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlichen Kleidern, es käme auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist und spreche zu ihm, setze du dich hier herauf auf den guten Platz und spreche zu den Armen, stell du dich dorthin oder setze dich zu meinen Füßen. Ist es recht, dass ihr solche Unterschiede macht bei euch und urteilt mit bösen Gedanken? Ja, wer sind denn diese beeindruckenden Personen, diese tollen Personen, die wir anhimmeln, denen wir einen Ehrenplatz in der Gemeinde gerne zuweisen würden? Wen haben wir vielleicht innerlich schon auf den Thron gesetzt? Das heißt, den behandle ich bevorzugt. Der ist mir besonders sympathisch. Bei dem, wenn ich den so ein bisschen sympathisch empfinde und gut behandle, habe ich vielleicht sogar einen Vorteil. Nach Menschenweise ist das ganz normal. In der Welt läuft es so. Aber auf was sollten wir achten, haben wir ja gerade in dem Lied gehört. Auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt uns da was anderes. Da heißt es in Matthäus 5, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Der Prophet Jesaja schreibt uns in Kapitel 57, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wer ist denn nun eigentlich mit diese Armen gemeint? Dazu später noch. Aber schauen wir mal auf den Maßstab, den der Jakobus hier anlegt. Und mit welchem Maßstab, mit welcher Beurteilung gehen wir untereinander um? Denken wir daran, dass die Bibel das sagt, mit welchem Maß wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Überlegen wir mal, wollen wir wirklich dass wir mit dem Maßstab, mit dem ich andere beurteile, selber gemessen werden? Jesus ist der richtige Maßstab für unser Handeln. Er hat die richtige Bewertungsskala. Das heißt, seine Erwählung, sein Umgang mit Menschen ist ohne Eigennutz, ohne das Denken, der liegt mir besonders, der ist mir besonders sympathisch. Die Anweisung, die Jakobus hier erwähnt, die wahrscheinlich in der Gemeinde dort so vorgekommen sein muss, setze dich da unten hin, ist herabsetzend, herabstufend, herabwürdigend. Eine Beurteilung nach dem fleischlichen, menschlichen Maßstab, den sollte es unter uns nicht geben. Manfred Siebald schrieb einmal ein Lied von einer Fliege und darin heißt es: Was wäre denn, wenn Gott so wäre wie ich? Wer könnte dann vor ihm bestehen? Nun fragen wir uns einmal wirklich, was wäre denn, wenn Gott so wäre wie ich? Dann müssten wir untereinander einen Eifer aufbringen, um Gott zu gefallen, besonders um Gottes bessere Gunst zu erreichen. Der Stärkere, der Klügere, der Reichere, der würde das Rennen machen. Was würde dann auf der Strecke bleiben in der Gemeinde, in der Beziehung zu Gott? Barmherzigkeit und Liebe. Boah, sind wir froh, dass Gott nicht ist, so wie ich. Da kann er nicht dankbar sein. Was wäre denn, wenn Gott so wäre wie ich und seine Lieblinge hätte? Spüren wir, wovor Jakobus uns warnen will? Spüren wir, wie er uns hier die rote Ampel aufzeigt und sagt, halt, so kann dein Christenleben nicht geführt werden. Er bringt es ja auch hier mit hinein. Was beschädigt denn die Glaubwürdigkeit von uns Christen? Wie kann ich so leben, dass es Gott Ehre macht, dass ich Gott, dem Vater, gefalle? Ohne Jesus und seiner unparteiischen Liebe fehlt das Licht der Barmherzigkeit in der Gemeinde. Da wird es dunkel. Jakobus erinnert uns daran, was wirklich zählt, was für die Ewigkeit Bedeutung hat. Die Textstelle, die ich jetzt lese, wird oft als Trautext hergenommen, aber ist damit missbraucht, ist dafür gar nicht gedacht. Der Text geht eigentlich um ein geistliches Verhalten. Und wenn ich jetzt diese Verse lese, machen wir uns mal Gedanken, wie sieht das da bei mir eigentlich aus? Denken wir jetzt nicht an einen Traualtar oder sowas, wo es oft hergenommen wird, sondern an unser persönliches Leben hinein. Ich nehme ein paar Auszüge aus Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz, eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Die Gemeinde wäre stolz auf solche Leute, ne? Und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts. Wenn ich all meine Habe den Armen gäbe, ließe meinen Leib verbrennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Die Liebe bläht sich nicht auf, das heißt, stellt sich nicht über andere. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also achten wir darauf, dass unser Glaube an Jesus Christus von dieser Liebe geprägt ist, die uns hier Paulus beschreibt. Und diese Liebe soll für den Nächsten sichtbar und spürbar werden. Das ist das Anliegen des Jakobus. Keine Herabstufung des anderen, um mich höher zu stellen oder jemand anders. Dieser Text will uns ermutigen, so zu leben, dass der Alltag von Jesus Christus geprägt ist, dass der Alltag bei uns davon etwas zeugt und sichtbar macht, wer Christus ist. Gott sieht das Herz an. Und wir? Wir lassen uns oft blenden von dem, was vor Augen ist. Wer oder was gibt uns eigentlich das Recht, Richter und Beurteiler anderer zu sein? Wen bevorzugen wir oder wen setzen wir herab? Schauen wir auf Jesus. Wie ist er mit Kranken, mit Aussätzigen, mit Huren, mit Zöllnern, mit Sündern umgegangen? Und du und ich? Machen wir es Jesus nach oder machen wir ihm eine Schande? Wer urteilt über das, was einen Menschen wertvoll macht? Wie sagt Jakobus, leiten uns da nicht oftmals böse Gedanken? Oder lasse ich mich in meinem Herzen von Gottes Liebe prägen und leiten? Und hier merken wir, wie ich auch an meine eigenen persönlichen Grenzen komme, wie ich Gottes Hilfe brauche, die Jesu Beistand so zu leben. Und damit kommen wir zum zweiten Schritt. Das rote Ampellicht will uns auch warnen vor den Folgen unseres Handelns. In Jakobus 2, 5 bis 7 heißt es, hört zu, liebe Brüder und Schwestern, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt den Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Um jeden Irrtum vorzubeugen, der Arme ist nicht per se schon gerettet, weil er arm ist. Das ist ein absolutes Missverständnis hier. Wenn wir den Text genau hineinhören, was der Jakobus schreibt, der Arme ist gerettet, was sagt er hier? Weil er Jesus glaubt und liebt. Und warum liebt er Jesus? Weil er erkannt hat, dass Jesus ihn zuerst geliebt hat. Und dieses, was wir Wiedergeburt nennen, das macht ihn zum Bruder und zum Schwester bei uns in der Gemeinde und damit wertvoll. Im ersten Johannesbrief heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, man könnte auch statt hassen herabsetzen sagen, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder, Klammer auf, Schwester, liebt. Wen achten wir also gering und wen halten wir für besonders würdig? Wo suche ich mir meine Geschwister aus? Welche Art von Personalpolitik habe ich in meinem Kopf oder in meinem Herzen? Lernen wir, mit Gottes Augen zu sehen. Dazu zwei Beispiele aus der Bibel, die uns die Sehschärfe wiedergeben wollen, mit Gottes Augen den Nächsten zu sehen. Da heißt es in Markus 12, Vers 40 folgende, und Jesus setzte sich an den Gotteskasten, also diese Spendenbox damals im Tempel. Und da war es üblich, wenn jemand einen großen Betrag reingelegt hat, dann wurde er ausgeschmissen, Herr Schmidhuber hat 1000 Euro gespendet. Und da wurde trompetet. Deshalb kommt der Ausdruck Ausposaunen von daher. Also Jesus setzte sich an diesen Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel hinein. Klammer auf, ließen sich ausposaunen. Und es kam eine arme Witwe und die legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, kommt, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Gottes Augen sehen anders als wir. Das zweite Beispiel, das uns auch alle bekannt ist, steht in Lukas 18. Da heißt es, dass Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne und wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Diejenigen, die diese Welt oft für arm erachtet und schmutzig, werden von Jesus mit ganz anderen Augen gesehen. Wie betrachte ich meine Nächsten, meine Geschwister? Stellen wir uns mit unserer Lebensführung und Lebensausführung gegen Gottes Sichtweise? Wer den Armen verachtet, der verachtet dessen Schöpfer. Also wird uns langsam doch immer deutlicher, das, was Jakobus hier machen will: Wie ehre ich Gott? Wie ehre ich Gott, indem ich mit dem Nächsten so umgehe, wie die Bibel es uns zeigt? Wer seinen Nächsten verachtet, so heißt es in Sprüche, versündigt sich, aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt, den wird der Herr erretten zur bösen Zeit, heißt es im Psalm 41. Also überlegen wir nochmal, wen verachtest du? Oder von wem erhoffe ich mir Vorteile durch eine bessere Behandlung? Und was zeigt uns das reale Leben um uns herum? Das ist ja das, was Jakobus hier auch macht. Schaut, was machen denn die, die Macht und Einfluss haben, die stark sind? Sie setzt sich auf Kosten anderer durch. Wer aber das Gesetz der Liebe zum Nächsten missachtet, belastet und zerstört damit die Ordnung Gottes und den Willen Gottes. Also, wo und wie ehre ich Jesus, der doch seinen Namen über mich genannt hat, oder in der Taufe zum Beispiel, das ist ja das, was hier auch gemeint ist, da ist Gottes Name über uns genannt, auch über den Bruder, über die Schwester neben uns, der mir ja nicht so ganz liegt. Auch den hat Gott lieb. Wir sind doch geschaffen und berufen, etwas zu sein zur Ehre Gottes. Wir sind doch befreite Christen, befreit, den anderen anzunehmen, wie er ist. Epheserbrief schreibt uns: In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Es fängt also in unseren Gedanken an. Es fängt bei meinem Denken an, bei meinem Danken. Für wen in der Gemeinde kann ich Gott danken? Und vielleicht auch in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz. Über wen beklage ich mich bei Gott? Ist mein Job nun Fürsprecher oder ist mein Job Ankläger? Lasse ich mich von den schönen, reichen, klugen, einflussreichen in meinen Entscheidungen leiten? Was sagt denn die Bibel eigentlich zu dieser Weltweisheit? Paulus nimmt uns im ersten Korintherbrief in diesen Gedankenkreis mit hinein. Und sagt dort, in Auszüge aus 1. Korinther 1, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise, nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit kommen wir zum dritten Punkt, das gelbe Ampellicht. Das gelbe Ampellicht bedeutet ja eigentlich, müssen wir als Autofahrer, Achtung, bereit sein. Entweder bremsen oder losfahren. Kommt darauf an, was für eine Farbe vorher angezeigt war. Achtung. Achtung. Das sagt Jakobus 2, Vers 8 bis 11 im dritten Teil unseres Predigttextes. Wenn ihr, damit sind wir wieder gemeint, das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Ich bin nur einfach braver Verkehrsteilnehmer, wenn ich aus Versehen bei Rot über die Ampel fahre, aber dafür hinterher ganz ordentlich einparke. Ne? Ich habe die Straßenverkehrsregel gebrochen. Trotzdem, obwohl ich sauber eingeparkt habe. Was will Jakobus mit diesem Vergleich Ehebruch und Mord sagen im Vergleich mit dem Liebe deinen Nächsten? Das ist schon heftiger Tabak hier. Jakobus sagt damit letztendlich, wer Liebe verletzt, ist ein Gesetzesbrecher. Das königliche Gesetz, das hier erwähnt ist, ist das Gesetz der Liebe. Entspricht mein Verhalten, mein Lebensstil dem Vorbild von Jesus? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Die Liebe als Erkennungszeichen untereinander. Gesetzesbruch, das heißt, Sündigen geschieht nicht nur bei den in unseren Augen schweren Übeltaten. Jakobus macht deutlich, Sünde ist Sünde. Auch das Verurteilen, das Herabsetzen anderer ist Sünde. Es trennt von Gott, dem Vater. Das heißt, Lieblosigkeit trennt uns genauso von Gott wie Ehebruch oder Morden. Das ist die Aussage, die Jakobus uns hier zeichnet. Ob es uns nun passt oder nicht, wir dürfen nicht Gottes Ordnungen nach unserem Belieben als wertvoll und wichtig und nicht so wichtig oder weniger achtsam einteilen. Wir Menschen können uns nicht einfach aussuchen, welche Gebote wir halten wollen und welche nicht. Das wäre wie, wenn wir am Anfang gehört hatten, ja, die Verkehrsordnung so auslegen, wie ich es gerade haben möchte. Damit würde ich mich nämlich selbst über das Gesetz Gottes stellen und mich als Richter aufspielen und überheben, wenn ich sage, das Gebot ist besser, das ist weniger gut. Wir brauchen Jesu Vergebung hier, alle durch die Bank, glaube ich, dass sie ein Leben führen kann, das ihm gefällt. Und damit sind wir beim vierten Punkt, beim grünen Ampellicht. Grünes Licht für die Liebe Gottes in unserem Leben. Und so heißt es in Kapitel 2, Vers 12 und 13, redet so und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Auch wenn ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe, regelmäßig meine Spenden abgebe, beim Gebetstreffen teilnehme, meine stille Zeit mache, aber keine Liebe übe, dann erfülle ich wohl viele äußere Gepflogenheiten. Wenn aber meine Liebe zum Nächsten fehlt, ist das alles nichts Nütze. So schreibt Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten ins Stammbuch in Matthäus 23, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill, Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies soll man tun und jenes nicht lassen. Und beim Propheten Samuel heißt es, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Jakobus nennt hier das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz der Freiheit steht im Widerspruch zu dem Gesetz einer Äußerstfrömmigkeit, die nur nach äußeren Schein da ist. Die Freiheit, Dinge zu tun und zu lassen, unabhängig zu sein, wie ein freigekaufter Sklave, das steckt dahinter. So sollen wir leben. Wir sind freigekauft, wovon denn eigentlich? Von der Sünde, das ist klar. Das Gesetz der Freiheit will uns aber auch aus der Selbstsucht zur Liebe befreien. Wir sind befreit zur Liebe als Maßstab, wie Gott es uns gibt. Barmherzigkeit siegt über das Richten und Beurteilen. Das Gesetz der Freiheit. Ja, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, heißt es im Johannesevangelium. Frei auch unter anderem von der Ich-Sucht. Vom Streben nach Geld, Macht, nach Einfluss. Oder sind wir noch Knechte böser Gedanken, wie es Jakobus sagt? Dann bitten wir doch Jesus um Befreiung davon. Wirkliche Freiheit in Jesus hat der, der barmherzig ist, ohne dabei etwas für sich zu erhoffen oder einen Vorteil zu erwarten. Prüfen wir uns. Sind meine Gedanken von Gottes Liebe geprägt? Oder schaffe ich mir eine Welt, wie sie mir selber gefällt? Bin ich geistlich farbenblind? Gottes Liebe gilt allen Menschen ohne Ansehen der Person. Wie begegne ich meinen Geschwistern in der Gemeinde als erstes? In meiner Nachbarschaft, meinem Umfeld, in der Schule, am Arbeitsplatz? Wie sieht's da aus? Leuchtet Gottes Licht durch mich, seine Liebe? So können wir zusammenfassen die ganze Sache, die wir heute gehört haben hier vom Jakobus. Achten wir auf dieses Ampellicht in unserem Leben, ob es rot oder grün zeigt. Achten wir auf die Wege, auf denen Jesus uns grünes Licht gibt. Und so der Weg frei wird, geistlich zu leben, unfallfrei und befreit, weil Christus mich befreit hat. Halten wir uns also daran, wenn Gottes Wort uns ein rotes Licht zeigt und uns mahnt, halt hier nicht so weiter, dass ich auch sage, okay, Herr, dann lasse ich das. Dann gebe ich diese Gedanken, diese Worte, diese Taten keinen Platz in meinem Leben. Und jetzt merken wir, dieser ganze Jakobusbrief nimmt uns als Schüler in die Pflicht. Wir sind Lernende. Denn dieses Thema, was ich jetzt euch gesagt habe, gilt ja einem jeden von uns und auch mir. Wir sind Lernende und dürfen uns an Jesus wenden mit der Bitte, lehre uns zu lieben, wie du es uns gezeigt hast. Und von der Liebe Gottes heißt es im Römer 5, denn die Liebe Gottes ist jedem zugemessen in einem kleinen Schnapsglas. Nein, Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das sind die richtigen Charismatiker, die Liebe üben im Alltag. Schöne Lieder dürfen wir trotzdem singen, aber wichtiger ist das Gelebte im Alltag. Und deshalb die Abwandlung eines Werbespruches, richtest du noch andere oder liebst du schon? So wünsche ich euch eine grüne Woche, freie Fahrt für Gottes Liebe in unserem und durch unser Leben. Ich bete noch. Herr Jesus, hilf du meiner Schwachheit auf, dass ich nicht meine Ich-Sucht, meinem Stolz, meinem Eigennutz, sondern deinem Geist mich zur Verfügung stelle, dass du mich führst, Herr Jesus, und prägst, dass dein Licht durch mich scheint für die Menschen, die um mich herum sind. Amen. Ich lese nochmal einfach den Text vor. Wir brauchen den Lied nicht nochmal singen, wir haben es ja. Ich finde es einfach, passt gut. Wenn die Ampel rot ist, halt, dann bleibe ich stehen. Denn es ist gefährlich, jetzt voranzugehen. Manchmal gibt es im Herzen auch ein rotes Licht. Dann sagt meine Stimme, hallo, tu das nicht. Wenn die Ampel grün zeigt, ist die Straße frei. Alle Autos warten, lassen mich vorbei. Höre ich auf Jesus, habe ich grünes Licht. Fröhlich gehe ich vorwärts und ich fürchte mich nicht. Eine gesegnete Woche. Ich wünsche euch. Ja.